Und damit sage ich willkommen im Studio, Inge Fernando.
Dankeschön.
Sie sind die Tochter von Jean Krämer, ein deutscher Architekt, lebte von 1886 bis 1943. Erzählen Sie uns doch ein bisschen über Ihren Vater.
Ja, leider weiß ich nicht sehr viel, denn er ist 43 gestorben und da war ich noch nicht ganz 5 Jahre alt. Also meine Erinnerungen sind wie Filmszenen in meinem Gedächtnis.
Was sind das für Szenen?
Ach so, ich habe gerade heute danach gedacht, also ich sollte im Kindergarten ein Gedicht aufsagen für Weihnachten. Und dann habe ich einfach gesagt, nein, das mache ich nicht. Man hatte mich als Engel verkleidet und da habe ich immer gesagt, nein, das mache ich nicht. Und dann hat man mir aber echte Schwanenflügel angehängt an die Schultern. Also war ich wirklich ein Engel. So ging ich raus und da war mein Vater. Gott sei Dank, dass ich rausgekommen bin.
Wunderschön. Ihr Vater war Architekt. Ja. Vor allem in den 1920er Jahren hat er sich einen Namen geschaffen. Was können Sie uns darüber erzählen?
Was ich darüber weiß, ist durch die Recherchen von meinen Berliner Kollegen gefunden worden. Übrigens, ich muss sagen, dass mein Deutsch nicht mehr sehr gut ist, denn ich bin als 10-jähriges Kind nach Australien gekommen und es geht nicht so leicht, aber ich mache das Beste, was ich kann.
Keine Sorge, es ist sehr gut, muss ich sagen.
Ja, und nun, ja, die 20er Jahre, da ging es ihm gut, während es eigentlich in Berlin schlecht ging, denn nach dem Krieg schien alles schlecht zu gehen. Das habe ich auch nur gelesen, davon wusste ich nichts. Aber er hatte Bauten für die Berliner Verkehrsgesellschaft gemacht und für die AEG in Hennigsdorf und Oberschöneweide. Hennigsdorf ist natürlich jetzt Bombardier. Und er hat ungefähr 11 oder 12 Privathäuser gebaut und auch viele andere Bauten. Also die Recherchen haben 37 Bauten gefunden, aber 6 von denen waren entweder zerstört oder abgerissen. Zerstört natürlich wegen dem Krieg.
Also Jean Krämer, ein Name, den man kannte in Deutschland damals. Und ich lese vielleicht aus einer Schrift von Karen Gruno. Da schreibt sie, ich zitiere, der bis 1927 erbaute Straßenbahnbetriebshof an der Müllerstraße mit seinen charakteristischen Turmbauten ist Krämers wohl berühmtestes Werk und aufgrund der außergewöhnlichen stilistischen Details eines der wichtigsten Beispiele expressionistischer Architektur in Berlin. Kennen Sie diesen Bau?
Ich bin nie da gewesen, aber kenne es natürlich von Bildern.
Beschreiben Sie es doch ein bisschen.
Also, es sieht etwas gotisch aus. Mir scheint es etwas gotisch zu sein. Und dann muss man den Expressionismus natürlich lieben. Aber manche haben das nicht. Von dem Expressionismus ist er nach einiger Zeit weggegangen und hat zum Beispiel die Schule in Wittenau gebaut, die ganz modern damals war und eigentlich noch ist. Für mich ist das das schönste Gebäude, das er gebaut hat.
Können Sie das ein bisschen beschreiben?
Ja, das ist ein Drittelring und schwer zu beschreiben. Es ist eben in Wittenau. Es heißt jetzt die Jean-Krämer-Schule. Und das war etwas ganz Neues auch für die Stadt, die endlich mal das Schulleben so richtig angefasst hat. Nicht nur ein Klecks da und ein Klecks da, für Jungs hier, für Jungs da. Das war für Jungen und Mädchen zusammen. Und eine sehr interessante, der Grundplan war sehr interessant. Der wird auch in dem Buch, das die drei Autoren geschrieben haben, sehr schön gezeigt.
Ihre Community, Ihre Meinung. SBS German.
Ihr Vater hat vor allem in Berlin gewirkt, aber der Name, gerade der Vorname Jean, das kommt nicht aus Berlin.
Nein, er wurde Johann Josef getauft, weil das seines Vaters Namen war. Aber es war vielleicht ein bisschen viel und vielleicht auch ein bisschen altmodisch. Und er wollte natürlich individuell sein, nicht? Also hat er sich... Er wurde seit Kind Jean genannt.
Geboren ist aber in Mainz-Kastell.
In Mainz-Kastell. Damals war er noch ein Rheinländer. Nach 1946 war das nicht mehr ein Teil des Rheinlands, aber zuvor war es.
Hat er diese Lebensfreude, um ein bisschen beim Klischee zu bleiben, nach Berlin gebracht?
Durch seine Bauten, ja. Denn er hat... eine fantasievolle, eine andere Architektur gesucht, die ein bisschen spielerisch und dekorativ ist. Nicht so diese strenge, puristische Baumoderne, die es dann gab.
Und die Zäsur dann 1933, als Hitler an die Macht kam, was ist dann mit Ihrem Vater passiert?
Das wissen wir nicht, denn die Recherchen haben sehr wenig darüber über ihn gefunden. Von 36 bis 41 hat er dann noch ein großes Gebäude vollendet, aber nach 33 nicht. Also man sagt, und ich weiß es nicht, denn wir wissen überhaupt nicht, was da war, aber seine Architektur war nicht ganz, was der neue Zeitgeist wollte. Und er hätte sich nie gefügt.
Wissen Sie, wie das auf ihn eingewirkt hat, was er davon hielt?
Bitte?
Was hat er davon gehalten, dass er jetzt halt nicht mehr der Star-Architekt sein konnte, der er vorher war?
Das weiß ich nicht. Ich habe nur einiges über ihn von meiner Mutter gelernt und dann erst in den letzten paar Jahren durch die Recherchen. Also ich habe ihn nie fragen können. Er starb ja als ich kleines Kind war. Und ich weiß einfach nicht, was. Und die haben auch in den Recherchen nichts gefunden können.
Ich lese noch einmal aus diesem wissenschaftlichen Text von Karin Gruno. Mitte der 1920er Jahre war Krämer auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Er entwarf eine Volksoper, Ausstellungshallen, ein Café, Wohnhäuser, nebst Inneneinrichtungen. 1928 dann die im Schulbau Maßstäbe setzende Volksschule in Berlin-Wittenau, bei der er sich endgültig vom architektonischen Expressionismus verabschiedete. Aus der Zeit nach 1933 bis zu seinem Tod im Jahr 1943 sind nur Erweiterungen auf dem Gelände der Bergmann Elektrizitätswerke in Berlin-Wilhelmsruhe bekannt. Diese zwischen 1936 bis 1941 errichteten Hallen sind verklinkert, die Wandflächen zwischen den Fenstern treten pfeilartig hervor. Im Vergleich zu anderen zeitgleich auf diesem Areal entstandenen Bauten wirken Krämers Gebäude aufwendiger, repräsentativer. Ja. Ende Zitat. Aber Sie sagen, er hat sich also nicht vereinnehmen lassen von den Nazis und ist dann 1943 unter welchen Umständen gestorben? Unter tragischen, muss man sich vorstellen?
Er ist von einem Herzschlag gestorben, denn wir waren in der Deutschlandhalle, wo ein Zirkus war. Meine Mutter hatte mich zum Zirkus genommen. Und da hieß es plötzlich, evakuieren, raus, alle raus, dass die Halle brennt. Und meine Mutter wollte nicht sogleich raus, weil natürlich da war eine Panik. Und dann kam ein ganz zorniger Beamter über die Stühlreihen geklettert und hat uns gesagt, raus, sofort raus. Also waren wir die letzten zwei, die endlich rauskamen. Und da guckte ich mir das Gebäude an und das war eine Flammenwand, die auf dem Dach waren. Gegenüber brennten all die Häuser. Das hat mir gar keine Angst gemacht. Ich denke sehend. Wissen Sie, ich sehe, weil ich auch Künstlerin geworden bin. Und so sehe ich das immer vor mir, die Farben und alles. Jedenfalls dauert es eine ziemliche Zeit, bis wir in den frühen Morgenstunden wieder nach Haus kamen. Wir mussten laufen. Da war mein Vater nicht da. Aber plötzlich öffnete meine Mutter die Tür und da fiel er, war da und fiel ihr um den Hals und sagt: Gott sei Dank, dass du da bist. Und das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Am nächsten Morgen wurde mir gesagt, dein Vater ist tot. Und das war das Ende.
Also ein Herzinfarkt in der Nacht nach diesem Luftangriff.
Er hatte anscheinend die ganze Nacht nach uns gesucht und uns nicht gefunden. Und er war schon 56. Also es war ein bisschen viel für ihn. So starb er im Schlaf.
SBS.
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 SBS Radio.
Sie hören nach wie vor ein Interview mit Inge Fernando, Tochter von Jean Krämer, ein deutscher Architekt, 1886 bis 1943. Sprechen wir gleich zum Schluss ein bisschen über Sie selbst. Seit wann sind Sie in Australien und unter welchen Umständen kamen Sie hierher?
Also ich bin seit 48 in Australien. Nach meines Vaters Tod zogen wir 4 Jahre lang nach Ilmenau in Thüringen. Erst wurde das amerikanisch und dann russisch. Also sind wir nach Deutschland zurückgekommen durch einen Menschenschmuggler. Also die sind nicht alle schlecht. Das war ein netter Menschenschmuggler. Und es war ziemlich gefährlich, aber wir haben es geschafft. Und da ging es ja ziemlich gut, bis die Blockade kam. Die Blockade, das war schwierig. Drei Monate danach konnten wir dann raus und sind erst nach Frankfurt gegangen und dann nach Genua und dann mit dem ersten Schiff, das Europa für Australien verließ. Und 6 Wochen lang waren wir auf dem Schiff. Das war wunderbar. Und da sind wir an Anfang November angekommen.
Wie wurden Sie damals empfangen? Gerade als Deutsche war das ja nicht einfach nach dem Krieg.
Nein, wir hatten Glück, denn bevor sie meinen Vater geheiratet hat, war meine Mutter mit einem jüdischen, Barrister?
Anwalt?
Mit einem jüdischen Anwalt verheiratet. Und sie hatten 2 Kinder gehabt und die ganze Familie ist natürlich 39 von Deutschland weggegangen und die waren jetzt natürlich 18 und 20 Jahre alt und die ganze jüdische Familie war da und hatte uns willkommen. Also hatte ich plötzlich eine Riesenfamilie.
Und Australien, so insgesamt unter dem Strich, hat Ihnen eine gute neue Heimat geboten, wenn Sie zurückblicken?
Australien? Oh ja, natürlich. Hat mir alles gegeben, die Schule, die Universität, die Chancen, ein gutes Leben zu haben.
Und die deutsche Sprache, haben Sie die weitergepflegt in den letzten 50 Jahren, 60
Nein,
Jahren?
Nein, das habe ich nicht. Ich habe so einiges durch meine Kollegen, durch diese Recherchen gelernt und habe geübt. Die letzte Woche habe ich geübt, auf Deutsch zu denken, damit es ein bisschen leichter ist. Aber ich habe einfach nicht mehr den Wortschatz, weil ich ihn nicht brauche. Ich spreche mich mit niemandem Deutsch. Also ist es ein bisschen schwer.
Finde ich jetzt persönlich überhaupt nicht. Ich finde Ihr Deutsch fantastisch, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Ja, wenn Sie wieder zurückgehen nach Deutschland, machen Sie das überhaupt? Was haben Sie dann für ein Gefühl, wenn Sie nach Deutschland zurückkommen? heute?
Es ist komisch, wenn ich an Berlin denke, sehe ich nur eine einzige Ruine. Ich weiß, dass es anders ist. Ich habe Fotos gesehen. Ich habe Google Maps und Google Earth gesehen. Aber in meinem Kopf ist eine Ruine. Also ich glaube, ich muss mal zurück, um mir das anzugucken. Und überhaupt, Karen, er sagt immer, du musst zurück, du musst hierher kommen. Also anscheinend muss ich.
Australien ist ja ein multikulturelles Land. Deutschland ist es ein bisschen auch geworden in den letzten 12 Monaten, 18 Monaten durch die ganze Flüchtlingskrise. Viele sagen, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht, dass Deutschland ein multikulturelles Land wird. Was halten Sie von dieser Diskussion?
Die interessiert mich sehr. Ich war nämlich, meine zweite Karriere war Sozialarbeiterin und ich habe nur mit Einwanderern und Flüchtlingen gearbeitet. Also ich habe die ganze Welt gesehen, ohne vom Fleck zu weichen, nicht? Hier habe ich sie. Und ich kann es verstehen, aber man muss eben ein bisschen Mühe machen und sich in die Schuhe anderer setzen. Sonst kann man das nicht. Man kann das nicht verstehen. Und ich hatte auch gerade an Deutschland gedacht oder an Berlin. Da war ich das letzte Mal 61, nur auf Ferien. Und das Berlin war so anders. Ich konnte es gar nicht verstehen. Die Leute waren so unfreundlich. Habe ich meine Tante gefragt, warum sind die Leute so? Und die hat gesagt, das sind keine Berliner, das sind alle Flüchtlinge aus den alten, einst deutschen Ländern, die nicht mehr deutsch sind. Also von Posen und von Königsberg und von Tschechoslowakei. Und die waren alle nicht zu Hause. Also Berlin hat wenigstens den Begriff von Fremden, die da reinpassen. Aber natürlich waren das immer noch Deutsche. Es war nicht was ganz, ganz, ganz anderes. Also ist es schwer. Aber man muss sich einfach ein bisschen Mühe machen und, wie ich sage, in die Schuhe des anderen mal laufen.
Inge Fernando, besten Dank für dieses Interview.
Ich danke Ihnen.